27 Jahre hatten sie jeden Tag für ihren Sohn gebetet, dass die psychische Krankheit ihres Sohnes heilen möge. Denn sein Leben war erfüllt mit Qualen und Schmerzen. Dann haben Rick und Kay Warren etwas vom Schlimmsten erlebt, das Eltern erleben können. Ihr Sohn Matthew nahm sich 27-jährig das Leben. Was soll das? Rick nahm sich 4 Monate Auszeit mit seiner Frau. Er ist ja der Verfasser, Autor des Bestsellers Leben mit Vision, mittlerweile weltweit 52 Millionen Bücher verkauft. Ein Mann Gottes, eine Frau Gottes, hätte Gott seine Diener und Dienerinnen nicht bewahren können vor solchen Dingen, vor solchen Schlägen. Mit allem, was sie sind und haben, haben sie sich eingesetzt fürs Reich Gottes, für Jesus. Und jetzt das? War das gerecht? Wo war denn Gott? Ist denn wirklich so, dass Gott uns beisteht? Geht das am Ende alles auf? Kann das überhaupt aufgehen? Wo war Gott? Der Psalmist im Psalm 73 hat ähnliche Gedanken. Und er bringt sein Leben nicht mehr ins Lot. Und ich lese uns die ersten Verse 1 bis 14. Die anderen werden wir nachher betrachten. Der Psalmist, er hält fest, Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reinen Herzens sind. Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen. Mein Tritt wäre beinahe geglitten. Denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Denn für sie gibt es keine Qualen, gesund und feist ist ihr Leib. Sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Darum prangen sie in Hoffart und Stolz, sie hüllen sich in Frevel, sie brüsten sich mit fettem Wanst, sie tun, was ihnen einfällt. Sie achten alles für nichts und reden böse. Sie reden und lästern hoch her. Was sie reden, soll vom Himmel geredet sein. Was sie sagen, soll gelten auf Erden. Darum fällt ihnen der Pöbel zu und läuft ihnen zu in Haufen wie Wasser. Sie sprechen, wie sollte es Gott merken? Wie sollte der Höchste etwas merken? Siehe, das sind die Gottlosen, die sind glücklich in der Welt und werden reich. Soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhalte und meine Hände in Unschuld wasche? Ich bin doch täglich geplagt und meine Züchtigung ist jeden Morgen da. Das Vergleichen mit seinem Ergehen und mit Menschen, die mit Gott gar nichts zu tun haben wollen, bringt ihn ins Stolpern. Es raubt ihm fast den Verstand. Wie kann das sein? Weshalb ging es denen, die sich überhaupt nicht um Gott kümmern, so gut? Und ihm, der alles auf die Karte Gott setzte, diese Schwierigkeiten? Und in allem ihnen sehen wir aber, er sagt es am Anfang in der Luther-Übersetzung, dennoch ist Gott Israels Trost für alle, die reinen Herzens sind. Dennoch bleibe ich stets bei dir, Vers 23. Wie konnte Asaf trotzdem ein Dennoch finden. In dieser Situation drin. Wie konnte Rick und Kay ein Dennoch finden in dieser schwierigen Situation? Das Erste, was wir anschauen wollen, was mir wichtig wurde, dennoch, weil eine ungerechte Welt ohne Gott keinen Sinn gibt. Wir können es drehen und wenden, wie wir es wollen. Ich aber wäre fast gestrauchelt. Siehe, das sind die Gottlosen. Sie sind glücklich in der Welt, werden reich. Ganz umsonst habe ich mein Herz reingehalten. Asaf stammte aus einem alten Levitengeschlecht. Er lebte ungefähr in der Regierungszeit von David. Und er war als Sänger und Instrumentalist angestellt. Später als Lobpreisleiter im Rahmen des Gottesdienste. Er war ein Mann, der seinen Platz am Heiligtum in der Gegenwart Gottes gefunden hatte. Er war ein Mann, der hinhörte, Er wird auch Prophet genannt. Sein Ohr und sein Herz waren offen für das Reden Gottes. Er war ganz nah am Herzen Gottes. Einer, der hinhörte, Verantwortung übernahm, ein Vorbild war für andere. Aber dann kamen diese tiefen Anfechtungen und Schwierigkeiten. Konnte Gott ihm das nicht ersparen? Seht ihr, manchmal scheinen gerade die treuesten Diener und Dienerinnen Gottes in die größten Prüfungen geführt zu werden. Unverständlich. Sein Blick wandert zu den Menschen, die Gott ablehnen. Und er sieht, und es ist heute nicht anders, mit Geld, Vitamin B, Betrügereien, machen, was man will, scheint die Rechnung aufzugehen. Ist es denn umsonst? Weshalb soll es solchen Menschen besser gehen als mir? Wenn Gott da wäre, ging es mir doch besser. Schläft dann Gott? Ich habe doch alles investiert für ihn und hingegeben. Kennst du solche Gedanken? Ich habe mich ganz Gott gegeben, ich habe das Lied mitgesungen und jetzt geht's mir so unverständlich. Oder in deiner Familie sind Dinge geschehen. Oder Krankheit, oder was es ist, und du verstehst es nicht, weshalb ich, weshalb nicht die anderen. Ich kenne diese Gedanken sehr gut. Sie können einen plagen, und sie können einem die Freude am Leben rauben. Man hat den Eindruck, man bekommt keine Luft mehr. Weshalb das denn? Und die anderen, die sich nicht drum kümmern? Asaf findet in diesem drin einen Weg umzugehen mit Gott. Aber wie kommt es zu diesem Umsonst, das in unserem Leben auch sich unser bemächtigen kann, so dass es dunkel wird und wir keinen Ausweg sehen? Zwei Dinge werden hier genannt oder möchte ich erwähnen. Das eine ist das eifersüchtige Vergleichen mit Menschen, die ohne Gott leben. Wir schauen auf sie von außen her und Asafs Blick, es war ein trügerischer, aufs Äußere ausgerichtete Blick auf das Ergehen der Menschen sagen, von außen her geht's denen blendend, besser als mir. Und die gute Nachrichtübersetzung sagt hier, ich war eifersüchtig auf die Menschen, die nicht nach Gottes Willen fragen. Jemand sagt einmal, alle Not kommt aus dem Vergleichen. Stimmt das? Das Vergleichen, er steigert sich hinein, bis eine tiefe Bitterkeit sein Herz erfüllt und sagt, das habe ich jetzt davon, Gott ganz zu geben. Und er steigert sich hinein, und im Hebräischen könnte man übersetzen, er machte sich selber Schmerzen. Er war derjenige, der das vertiefte, das ganze Unrecht, das er erlebte, und sagt, in mir drin brodelt's, es zerfrisst mich. Und ich werde bitter. Neigen wir nicht auch manchmal dazu, unser Leiden zu vertiefen durch das, was wir vergleichen mit anderen? Und sagen, denen geht es eben besser wie mir. Weshalb geht es mir nicht so gut wie? Wie kann das Gott in meinem Leben zulassen? Müsste er nicht vom Himmel eingreifen, Menschen zur Rechenschaft ziehen, die so leben? Wo wir Gottes Sicht ausklammern und diesen einseitigen Blick aufs Menschliche, aufs Äußere haben, werden wir uns Schmerzen machen. Das zeigt uns dieser Psalm eindrücklich. Das Zweite, wie es zu diesem Umsonst kommen kann, es ist eine falsche Sicht von Gott und Nachfolge. Asafs Sicht lautet in etwa, wie bei vielen von uns manchmal, wenn ich ganz für Gott lebe, geht es mir gut? Darf mich keine Krankheit treffen? Erspart mir Gott Leiden und Schwierigkeiten? Bewahrt er meine Familie? Ich bleibe von Schicksalsschlägen bewahrt? Mir muss es besser gehen als Menschen ohne Gott. Und dann kommt die Realität. Ich gebe zu, am Anfang meines Glaubenslebens hatte ich diese Sicht auch. Ich dachte, das ist meine Versicherung, das Beste, was ich bekommen kann für mein Leben. Und Gott wird mich vor all diesen Dingen bewahren. Aber dann wurde mein Glaube erschüttert. Mein Vater nahm sich das Leben nach 11 Jahren Gebet. Mein jüngerer Bruder starb mit 43 Jahren am Herzinfarkt. Dann Schwierigkeiten in der Ehe, in der Familie. Und wir fragen uns, weshalb? Was soll das? Eins ist sicher, und das sehen wir aus dem Wort Gottes, Gott hat höhere Ziele als dein und mein Wohlergehen. Oder? Er hat höhere Ziele. Er sagt zum Beispiel in Römer 8, 28 bis 29, wir kennen ja diese Verse. Alle Dinge müssen denen, die Gott lieben, zum Besten mitwirken. Habt ihr den nächsten Vers auch gelesen? Da geht es Gott, sagt er, wir sind erwählt zur Christus-Ebenbildlichkeit. Veränderung ins Bild von Jesus ist ein übergeordnetes Ziel. Gott liegt mehr daran, dass wir ins Wesen des Sohnes Gottes verändert werden, als ob es uns einfach gut geht. Und das gilt es immer wieder durchzubuchstabieren. Oder, dass es Gott wichtiger ist, dass wir in seiner Nähe leben. Ich habe letzte Woche mit jemandem gesprochen darüber, wie wichtig es Gott ist und er Dinge zulässt, dass er uns an sein Herz ziehen kann. Weil wenn es uns so gut geht, mir geht das manchmal so, dann laufe ich weg. Dann denke ich, ich brauche es nicht so stark. Und Gott sagt, Gus, du brauchst mich. Und ich will ein drittes, ich will, dass du mich tiefer kennenlernst. Ich möchte nicht nur, dass du mich als Benefizgott anschaust, der für all deinen Wohlstand zuständig ist, sondern ich möchte, dass du mich wirklich so kennenlernst, wie du bist. Und ich will dich in meiner Nähe. Und dann will Gott uns auch genießbarer machen für die Nächsten um mich herum. Früchte des Geistes, Freundlichkeit, Liebe. Deshalb erzieht Gott uns auch, sagt das Neue Testament. Wenn wir Kinder Gottes sind, wird er uns liebevoll erziehen. In diese Richtung, die ich hier ausgeführt habe. Und Gott wird falsche Bilder bei uns korrigieren. Es ist nötig. Worauf schauen wir? Auf das, was wir erreichen wollen und was für uns Wohlstand und Glück bedeutet? Oder auf das, was Gott wichtig ist? Ich habe einmal eine starke Anfechtung erlebt im Alpha-Life-Kurs. Da war ein Architekt dabei und der war sehr beeindruckt von den Ausführungen, aber eigentlich hatte er an Gott kein Interesse. Er sagte zu mir, aber Gus, das war ja alles sehr spannend und super aufgemacht und so. Ich staune über deine Begabungen und Intelligenz. Ich wundere mich nur, dass du das für diesen Bereich einsetzt. Weshalb machst du nicht mehr daraus in der Welt? Ja, ja. Also bin ich der größte Dummkopf, oder? Wenn ich mich Gott gebe. Nein, Gott hat größere Ziele. Ich kann dir sagen, wenn du dich für Gott einbringst und du die Dinge nicht verstehst, aber bei Jesus dranbleibst, es lohnt sich, wir werden noch sehen. Du investierst nicht im falschen Bereich. Welches Ziel, darf ich dich fragen, hast du mit deinem Leben? Gottes Ziele und Absichten? Mit deinen Kindern? Stimmen die Absichten Gottes in deinem Leben? Wisst ihr, manche Eltern wollen ihren Kindern alle Schwierigkeiten aus dem Leben nehmen. Sie wollen sie bewahren. Aber die Schwierigkeit ist, wenn wir den Kindern alle Schwierigkeiten aus dem Weg räumen, dann werden sie vielleicht nicht lebenstüchtig oder zu wenig. Stichwort Helikopterkinder. Muten wir den Kindern etwas zu? Wenn wir die Absichten Gottes mit ihnen verstehen, dann werden wir ihnen auch Dinge zumuten, weil Gott sie uns auch zumutet. Also Eltern, viel Mut. Das Zweite, wie wir sehen, wie Asaf zum Dennoch findet, weil unser Herz in der Gegenwart Gottes Gründe findet, die unserem reinen Intellekt verborgen sind. Hier heißt es im Text, so sann ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Keine Chance. Bis ich ins Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende Acht gab. Bis. Zermartert bis. Asaf flieht in diesem tiefen Schmerz des Vergleichens, der Gehen der Menschen ohne Gott, bis Da kam der entscheidende Moment, wo er merkte, wenn ich nur meine Sichtrichtung habe, nur meine Blickrichtung, dann werde ich meinen Schmerz nicht los. Ich muss Gott suchen. Ich will in die Gegenwart. Und das Heiligtum Gottes ist ja die Gegenwart Gottes im Alten Testament. Ich muss Gottes Sicht einbeziehen über all mein Denken und Einschätzen, was ich jetzt gemacht habe. Ich möchte das. Wisst ihr, und Gottes Sicht in unser Gehen einbeziehen, wird uns unsere geistlichen Augen öffnen, immer wieder. Gott hat mir schon so viele Augenöffner gegeben. Und ich merke das in der Beratung, wie auf einmal Augen und Herzen aufgehen, wenn wir die Sicht Gottes einbeziehen. Gott will uns unsere Augen öffnen. Er will, dass wir, du und ich, lernen, geistlich zu denken. Nicht so denken wie Menschen ohne Gott, sondern seine Sichtweise einbeziehen. Wo? In allen Lebensbereichen. Ob das deine Ehe ist, deine Erziehung, deine Kinder, dein Beruf, deine Freizeit, dein Hobby. Gott will in allem, Kolosser 3,17, dass wir ihn einbeziehen und ihn fragen. Ganz einfach, oder? Jesus hatte einen schwierigen Job mit seinen Jüngern. Was er ihnen eins nach dem anderen sagen musste, schaut, wie Gott das sieht. Wie war das nach der Auferstehung bei den Emmaus-Jüngern? Sie laufen da geknickt und zerschlagen. Dieser Jesus ist gestorben, alles vergeblich, was soll das und so. Und Jesus läuft neben ihnen her und sie erkennen es nicht. Und dann heißt es, da öffnet er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Er öffnete ihnen das Verständnis. Jesus will das da bei dir und bei mir immer wieder tun, dass es auf einmal, aha, so sieht das Gott, so ist das bei Gott. Und dann erleben wir, wenn wir Schritte machen in die Gegenwart Gottes, dass falsche Bilder und Ansichten korrigiert werden. Blaise Pascal hat gesagt, das Herz hat seine Gründe, von denen der Verstand nichts weiß. Das Herz, das von Gott berührt wird. Seine Gedanken werden in eine neue Richtung gelenkt. Und zu welchen Einsichten findet Asaph? Drei möchte ich nennen. Einmal sagt er, God is in control. Gott hat die absolute Kontrolle. Vers 18 bis 20. Er merkt auf einmal, wenn ich auf das Ende schaue, und dann Vers 18, ja, du stellst diese Menschen auf schlüpfrigen Grund. Sie stürzen zu Boden. Sie werden so plötzlich zunichte. Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Ah, ist es gar nicht so gut, wenn man gottlos lebt? Geht die Rechnung am Ende doch nicht auf? Gott ist in Kontrolle. Und der Psalmist erkennt in der Gegenwart Gottes, es gibt einen, der alles unter Kontrolle hat in dieser Welt. Alle Weltentwicklungen. Wie sagt es Jesus? Mir ist gegeben ein bisschen Gewalt auf dieser Welt. Alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Alle. Auch deine Schläge, die du erwischt hast, letzten Wochen. Die Ungerechtigkeit der Menschen, unter denen du leidest. Die bedrohlichen Entwicklungen in der Welt. Deine Krankheit. Asaph erkennt, die Lage der Gottlosen ist gar nicht so bequem, wie sie meinen. Sie meinen, sie seien selbstständig und unabhängig. Aber die Einsicht wird kommen, dass die unaufhörliche Kraft Gottes die letzten Dinge in dieser Welt zusammenhängt und dass er diese Welt zu seinem Ziel führen wird und dass wir es wie gesungen haben, alle Menschen ihre Knie beugen müssen vor dem lebendigen Gott in Jesus Christus, weil er der Herr ist, so lehrt es uns die Bibel. Keiner, sei er noch so intelligent, gebildet, so wohlhabend und abgesichert, wird sich diesem letzten Zugriff Gottes entziehen können. Gott ist in Kontrolle. Soll man immer du Zweifel hast und denkst, wie kommt das raus? Erinnere dich daran, wer der Weltherrscher ist im Eigentlichen. Noch verborgen, aber es wird sichtbar werden. Das Zweite, was der Asaph erkennt, es gibt kein folgenloses Handeln in dieser Welt. Gibt es nicht. Vers 19. Du stellst sie auf schlüpfrigen Grund. Es gibt kein folgenloses Handeln. Irgendwann rutscht der Mensch ohne Gott aus. Irgendwann kommen diese Dinge, die man nicht mehr kontrollieren kann, wo man sie gerne will und die Kraft nicht mehr findet. Alter, Verfall, Tod und das letzte Gericht sind unausweichlich. Auch wenn die Menschen das heute nicht mehr hören wollen. Gott orientiert sich nicht an dem, was wir Menschen hören wollen oder nicht, sondern an seiner Herrlichkeit und dem, was er gesagt hat. Plötzlich können Entwicklungen eintreten, wo Menschenleben zerbrechen, die nicht auf Gott gebaut sind. Seht ihr, das Schreckliche an der Sünde ist, dass sie die Menschen für die geistlichen Tatsachen blind macht. Das ist Verheerende, dass Menschen ohne Gott sagen, ich schaff das schon. Wir waren gestern zusammen an einer Party, und da habe ich mit jemandem geredet, dessen Freund sich das Leben genommen hat. Und das war ein junger Mann, der einen super Job hatte, alles zu gelingen schien, ein gutes Einkommen, viele Freunde, und dann beendete seine Freundin die Freundschaft mit ihm und er warf sein Leben weg. Stell dir vor, natürlich ist das schlimm. Natürlich ist das nicht einfach, aber deswegen das Leben wegwerfen? Was für ein zerstörtes Leben. Wie schlimm ist das? Vielen fehlt das Verständnis für die Zeit, in der sie leben. Und es ist wichtig, dass wir wissen, in welcher Zeit wir leben. Der postmoderne Mensch seit Nietzsche, der erklärt hat, Gott ist tot, hat Gott aus seinem Leben eliminiert. Es gibt keine Rechenschaft mehr gegenüber diesem Gott. Es gibt diesen Bereich Gott gar nicht mehr. Nur wir Menschen merken schon, dass es mehr gibt. Wir bezahlen einen hohen Preis. Ich weiß nicht, wer das von euch letzte Woche gelesen hat. NZZ-Artikel, nur wenige Schweizer kommen ohne seelische Krisen durchs Leben. Wie ist es wirklich bestimmt? Wie steht es um die psychische Gesundheit der Schweizerinnen und Schweizer im Auftrag der Stiftung Mentasana? 46% von diesen 5000 Menschen, die befragt worden sind, gaben an, dass sie Phasen hinter sich hätten, in denen es ihnen gar nicht gut ging. 19% steckten gerade in einer solchen tiefen Krise. Nur ein Drittel der Befragten hatte noch nie eine seelische Tiefphase erlebt. Der Artikel heißt es, diese seelischen Erkrankungen sind weit verbreitet und sie zeigen uns, dass wir fast alle jemanden kennen, dem es nicht gut ging oder geht. Es gibt eine andere Studie, die ist letzten Jahr veröffentlicht worden, dass mittlerweile 50% aller Schweizer einmal in ihrem Leben psychiatrische Behandlung in Anspruch nehmen. Nun, wir wissen, es gibt Dinge, die sind wirklich schwierig. Es gibt auch Dinge, da können wir die Ursachen nicht einfach so herausfinden. Aber die Lösung hier scheint dann, und so schreibt Heidi Hanselmann, zu diesem Zweck geben die Kantone in den nächsten 4 Jahren 5 Millionen Franken aus. Für Hanselmann ist das gut investiertes Geld. Psychische Erkrankungen führen schließlich Jahr für Jahr zu Folgekosten von rund 20 Milliarden Franken. Und dann lesen wir im Artikel, dass sich die Psychotherapeuten melden und sagen, jetzt müssen die Versicherungen, die Krankenkassen das bezahlen. Und die Suizide, die geschehen, sind die Folge, weil keine psychiatrische Behandlung da ist. Nun, wir wissen, das kann sehr wichtig sein für Menschen. Und wir wollen das gar nicht gegeneinander ausspielen. Das braucht es manchmal sehr dringlich. Aber dass man die Beziehung zu Gott ausklammert, ist der größte Fehler, der gemacht wird. Ich erlebe täglich, fast täglich in der Seelsorge, wie Menschen aufatmen in großen Schwierigkeiten, wenn sie die Dinge von Gott her erkennen und seine Liebe von ihm her auch verstehen lernen. Das Dritte, was Asaf erkennt, mit Jesus bin ich am Ende am besten dran. Der Psalmist verstand plötzlich, was Mose dazu gebracht hat, was wir lesen in Hebräer 11,25, lieber mit dem Volk Gottes zu leiden, als durch eine Sünde für kurze Zeit Vorteile zu haben. Es ist besser.
der Prediger. Und wenn ein Sünder auch 100-mal Böses tut, weiß ich doch, dass es denen wohl ergehen wird, die Gott fürchten. Und Paulus sagt in 1. Korinther 2,9, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Wow, sollten wir auswendig kennen, oder? Das wartet auf diejenigen, die in der Gegenwart Gottes leben und auf ihn warten. Ich weiß nicht, wie dein Leben im Moment aussieht, aber manchmal bin ich mir in meinem Leben so vorgekommen wie das nächste Bild. Es gibt ja dieses Bild des Berberteppiches. Manche von euch kennen das vielleicht schon. Wenn man einen Berberteppich auf der Rückseite betrachtet, dann sieht man die Knüpfmuster. Und die können sehr verwirrend sein, diese Fäden und so. Scheint überhaupt nichts Richtiges zu sein. Aber wenn man auf die Oberfläche schaut, auf die andere Seite, auf das Muster. Boah. Cool, oder? Und unser Leben scheint manchmal so, wie wenn wir den Teppich von unten schauen und die Verknüpfungen nicht einordnen können, wie das alles gehen soll. Aber Gott ist im selben Moment, wenn wir ihm vertrauen, am besten Muster für dein und mein Leben am Weben. Das ist eine Glaubensangelegenheit. Kann ich Gott für das vertrauen? Weshalb soll ich dennoch sagen, weil Gott dieses Muster bei mir am Weben ist? Oder auch das dritte, weil Gottes Hand den Glaubenden in allen Widrigkeiten hält. In allen? In allen. Dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Wow. In der Gegenwart Gottes wächst bei Asaf ein kraftvolles, glaubensstarkes, trotziges dennoch. Und wenn ich es nicht verstehe und nicht einordnen kann, und ich habe das vor dir bedacht, dafür gebetet, dennoch, wenn es so in der Welt aussieht, du bist derjenige, der alles zum Guten führen will. Wo hält Gott ihn? An seiner rechten Hand. Ach, die rechte Hand, das ist bei den meisten, außer sie seien Linkshänder, die Hand der Kraft, die Hand des Schaffens, die Hand meiner Kraft, die Hand meiner Möglichkeiten. Und Gott sagt, schau, ich halte dich da, wo du meinst, du seist stark. Wenn wir uns ja schwach fühlen, können wir uns ja gern halten lassen, gell? Aber da, wo wir stark meinen zu sein, was sagt uns Gott? Nicht wir müssen stark sein, alles erklären und im Griff halten können, weil er uns hält und weil er alles im Griff hat. Und jetzt können wir Vertrauen investieren. Nicht meine Willensstärke hält mich. Und wenn du ein willensstarker Mensch bist, lass es dir sagen. Schlussendlich ist es Gott, der dich hält. Wenn ich falle, er ist es, der mich hält. Gott hat dich und mich nicht übersehen. Er hält dich und mich mit seiner machtvollen Hand. Weißt du, Gott leidet nie unter Kraftlosigkeit. Es ist die Hand, die von den Nägeln durchbohrt ist, die aus Liebe zu dir und mir gelitten hat am Kreuz, die Hand Jesu. Es ist die Hand Jesu, von der er sagt, niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Niemand. Deine Schwierigkeiten, deine Krankheit, deine Überforderung, die Menschen, die dir das Leben schwer machen. Nein, Gottes Hand hält dich. Es ist die Hand, die dich führt durch das ganze Leben hindurch. Es ist diese Hand, die dich hilft auch im Übergang zum Sterben und zum neuen Leben. Es ist diese Hand, die hält und nicht loslässt. Es ist diese Hand, die dich hält, wenn dir gerade der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Diese Hand hält. Jesus verlässt die Seinen nicht. Hebräer 13, 5, Vers B. Ich will dich nicht verlassen. Ich will dich nicht verlassen. Ich werde dich nicht verlassen. Im Griechischen eine mehrfache Verneinung. Ich habe das euch schon mehr gesagt. Ich will nein, nicht, nein, auf keinen Fall nicht dich verlassen. Das gibt es nicht, sagt Gott. Das sage ich dir zu. Es stimmt. Gott lädt uns Lasten auf, aber, wie heißt das Psalmwort? Er hilft uns auch. Lasten ja, aber nicht ohne seine Hilfe. Vielleicht ist es so, wie als wir in diesem Sommer mit unseren Enkeln und unserer Tochter baden gingen in Bischofszell. Und dann wollte der kleinere Enkel, Laurin, wollte auch ins Wasser. Aber der konnte noch nicht schwimmen. Und dann ist er fast vergitzelt, oder? Er wollte auch, aber er hätte Wasser geschluckt. Und so habe ich ihn im Wasser gehalten, oder? So konnte er paddeln und planschen und so, und ist ihm gar nichts passiert. Er hat auch nicht Wasser geschluckt, weil ich ihn gehalten habe in diesem Wasser drin. Vielleicht ein kleines Bild, was Gott mit dir tut, damit du im Wasser nicht untergehst. Er hält dich. Was aber, wenn ich leide und keinen Ausweg sehe? Jetzt. Auf dem Weg zu ihm hin sammelt er unsere Tränen, sagt uns das Wort Gottes. Psalm 56, Vers 9. In seinem Becher sammelt er die Tränen. Und was macht er damit in der Ewigkeit? Er verwandelt sie in Edelsteine. Das ist unser Gott, dem wir vertrauen dürfen. Ihr werdet ja aus Gottes Macht durch den Glauben für das Heil bewahrt, das am Ende der Zeit offenbart werden soll. 1. Petrus 1, 5. Wirst du dieses dennoch wagen mit Gott? In allen Enttäuschungen, in allen Zweifeln, in Frustrationen und Schmerzen? Wie lange? Immer wieder. Heute, morgen, in der nächsten Situation. In allen Schmerzen dringen, bis wir am Ziel sind, dann wird Frucht wachsen in unserem Leben. Ich weiß nicht, wer von euch die neue Zeitschrift der FEG Schweiz gelesen hat letzte Woche. Da hat Jörg Wüttrich einen kleinen Artikel geschrieben, wirkungsvolle Schwachheit, Anführungsstrichen. Und erzählt da drin, wie er in seiner Ausbildung, theologischer Ausbildung, sich Gott gegeben hat. Und dann hatte er Angst, predigen zu müssen. Und er sagt, Jesus, ich bin bereit, sogar auf Grönland zu gehen, aber nur nicht predigen. Auf keinen Fall. Und dann kam der Homiletikunterricht, die Predigtlehre. Und dann sagen ihm Dozenten und Studenten, Jürg, du hast eine Lehrgabe. Und dann sagt er zu Jesus, ja, ich habe Schiss. Und dann hat er den Eindruck, dass Jesus zu ihm gesagt hat, ja, du hast Angst, ich weiß. Aber ich habe dich dafür begabt und du wirst erleben, wie ich dich benutzen werde. Was? Er will meine Schwachheit ausnutzen oder nutzen für sein Reich? Eben nicht ausnutzen, sondern nutzen für einen guten Zweck? Dann erlebt er einen Burnout im Jahr 2000 und kann ein Jahr lang nur noch 50% in seinem Dienst arbeiten in der Gemeinde. Und dann sagt er das Resultat, es war die stärkste Wachstumsphase in unserer Gemeinde. Als ich mich absolut schwach und unfähig fühlte, hat Gott seine Gemeinde gebaut. Und dann sagt er, unser größtes Kapital ist unser Vertrauen in einen allmächtigen Gott. Es geht nicht um unsere Stärke, es geht um ihn. Und deshalb das Letzte, was der Psalmist hier, oder was ich betonen möchte aus dem Psalm, dass dennoch, weil es mehr als ihn nicht gibt in allem Unverständlichen drin. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde. Mir aber ist die Nähe Gottes kostbar. Und man könnte sagen, konkurrenzlos kostbar. Es gibt nichts Vergleichbares. In all dem, was sein Leben kein Zuckerschlecken war, mit manchen Entwicklungen, die unverständlich waren, das Verhalten mancher bösen Menschen, das keinen Sinn zu machen schien, aber in der Ewigkeit merkte er, da, wo ich die Ewigkeit einbeziehe, wo ich Gott einbeziehe, wo ich vor ihm sein kann, ist es und wird es mir zum Kostbarsten. Diese Gemeinschaft mit Gott. Er erkannte da, das Wichtigste und Größte, was einem Menschen geschenkt werden kann auf dieser Welt, ist Schmerzfreiheit, Leidensfreiheit. Nein, die Gegenwart des lebendigen Gottes, der wertvollste Schatz. Lieber mit Gott in der Wüste als ohne Gott in einem trügerischen menschlichen Paradies, in Anführungsstrichen. Oder? Weshalb? Weil dieser Gott der starke Fels ist in der Brandung und in den Stürmen dieser Welt. Habt sicher mitbekommen, Portugal, diese Stürme. Gott kann in solchen Stürmen uns halten. Lieber mit Gott und offenen Fragen leben, als ohne Gott mit vermeintlichen Antworten, die doch nicht im Leben verhalten. Rick und Kay Warren, sie haben dieses dennoch im Glauben gesprochen, trotz des Suizids ihres Sohnes. Und Rick, ich möchte ihn zum Schluss zitieren, er schreibt hier in diesem Idea-Artikel: Bevor wir in der Ewigkeit sind, werden wir darauf keine Antworten erhalten. In der Trauer um meinen Sohn habe ich 6 Phasen durchlaufen. Die erste war der Schock. Sie hielt nicht Tage an, sondern mindestens einen Monat. Dann kam die zweite, Trauer. Trauer ist ein göttliches Gefühl. Die Bibel sagt, Gott trauert, Jesus weinte. Die dritte Phase ist Kampf. Da fragen wir, warum? Warum ich? Darauf werden wir keine Antwort erhalten. Aber wir dürfen dennoch so fragen, denn Jesus hat am Kreuz ausgerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und was kommt, wenn wir keine Antwort erhalten? Ich nenne diese Phase Ergebung. Dann hören wir auf, Fragen zu stellen. Das ist der Weg zum Frieden. Darauf folgt die Phase 5, Heiligung. Sie geschieht, wenn Gott aus Bösem Gutes hervorbringt. Wenn er unser Wesen so umwandelt, wie aus einer Raupe ein Schmetterling wird. Heiligung geschieht, wenn Gott uns ihm ähnlicher macht. Damit beginnt die 6. Phase, der Dienst. Gott nimmt deinen größten Schmerz und verwandelt ihn in eine Botschaft des Lebens. Dennoch bleibe ich bei dir. Wo lädt dich Gott heute Morgen ein? Dein mutiges, glaubensvolles dennoch zu sagen? Wisst ihr, nicht alles erklären können, mit offenen Fragen leben und Gott dem Gott vertrauen, ehrt ihn, ist einer der tiefsten Akte der Anbetung. Dennoch bleibe ich bei dir. Kennst du diesen unvergleichlichen Schatz? Vielleicht bist du heute Morgen hier und hörst das zum ersten Mal und sagst, was soll das für ein Schatz sein? Der größte Schatz, den es gibt, in dieser Welt zu entdecken. Ich mache dir Mut über dem Musikstück, das wir jetzt hören werden, mit Jesus darüber zu reden. Kann ich ihm mein Dennoch des Glaubens geben? Kann ich auch so eben mein ganzes Leben gebe ich dir singen, wie wir gesungen haben? Ich will dir dennoch vertrauen. Amen.